妈训练你呀，妈妈 yes， 好吧，夫妇。
Hallo und willkommen bei Hi Baby, dem Mama Podcast.
Mama, ich habe dich lieb.
Hallo, so schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, dem Mama Podcast. Neurodivergentes Familienleben mit Herz und in Balance. Haben wir am Mittwoch noch im Community-Talk darüber gequatscht, wie schön es für einige von euch wäre, Geschwisterkinder zu haben. Geht's heute drum, was man tun kann, wenn man diese Geschwisterkinder hat, die aber an einem Fort nur miteinander streiten. Das Thema habt ihr euch immer wieder von mir gewünscht. Bei uns war das Thema Geschwisterstreit lange nicht aktuell. War, genau, jetzt bin ich nämlich auch im Club der Streithähne. Bei uns ist es vor allem die kleine, zweijährige Tochter, die ihrem großen, sechsjährigen Bruder gerade nicht mal die Butter auf dem Brot gönnt. Und das meine ich wortwörtlich. Der Mucki aber nicht, ist gerade ihr Standardsatz. Also sie sagt natürlich nicht Mucki, ne? Sie sagt den richtigen Namen, aber den verwende ich ja aus Schutz der Kinder hier nicht. Bei mir im Podcast ist ja nur der Mucki und die kleine Murmel. Aber sie sagt gerade an einem Fort, der Mucki aber nicht. Nein, ich ganz alleine. Oder nur die Mama und ich, nur wir zwei. Wenn er spielt, kommt sie daher und zerstört mit ihren Füßen alles, was er sich mühselig aufgebaut hat. Dann wollen sie natürlich auch immer zur selben Zeit dasselbe Buch anschauen, aber natürlich auf gar keinen Fall gemeinsam. Wehe, ich gebe der falschen Person zuerst was zu essen oder was zu trinken und so weiter und so fort. Ich glaube, ganz viele von euch kennen das. Man schaut oft nur noch verzweifelt zu, weiß nicht so recht, wann man eingreifen soll, ob man überhaupt eingreifen soll und wenn ja, dann wie. Also es ist echt schwierig. Und daher freue ich mich umso mehr, dass ich heute eine Expertin zu diesem Thema hier im Hi Baby Podcast habe. Dr. Martina Waldmann, auf Instagram heißt sie noch Stotz mit Nachnamen, das ist ihr Mädchenname. Martina ist Kinderpsychologin und Elternberaterin, macht ganz, ganz viele Kurse, nicht nur für Eltern, sondern auch für Fachpersonal, also in Schulen, in Kindergärten. Martina und ich quatschen heute über Geschwisterkinder, also Geschwisterstreit, aber auch Eifersucht unter Geschwistern und, was uns auch ganz wichtig war anzusprechen, wie es uns Mamas mit mehr als einem Kind geht. Also was da für typische Probleme auftauchen. Zum Beispiel das Gefühl, keinem der beiden Kinder gerecht zu werden. Dass wir uns als Mama am liebsten klonen wollen. Dass wir Probleme damit haben, eventuell einem der Kinder das Gefühl zu geben, weniger geliebt zu sein oder mehr geliebt zu sein als das andere. Wir sprechen so viele, viele wichtige Themen heute an. Und ich hatte mal wieder total viele schöne Learnings im heutigen Interview. Ich hoffe, euch wird es genauso gehen und wünsche euch jetzt viel Spaß und viel Erkenntnis mit dem Interview mit Martina zum Thema Geschwisterkinder und Geschwisterstreit. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier im Hi Baby Podcast bist. Herzlich willkommen.
Oh, ich freue mich auch so wahnsinnig. Wir hatten gerade ja schon vorab so ein schönes Gespräch. Jetzt kann ich es kaum erwarten.
Du, ich weiß gar nicht, ob wir all meine Fragen durchbekommen, weil ich war auch so, okay, wow, Martina will in meinen Podcast rein. Was möchte ich sie alles fragen? Ich musste mich wirklich sehr stark zurücknehmen, um nur beim Thema Geschwisterkinder zu bleiben.
Wir reden einfach doppeltes Tempo.
Ja, du hast einfach, ne, du hast so viele spannende Themen, aber ich glaube, es wird auch einiges anderes mit einfließen, auch einfach aufgrund von meiner Geschichte und die Fragen, die ich vielleicht auch so an dich habe. Und ich wollte auch direkt damit starten, einfach so mal mit meinem aktuellen Gefühl. Also das Thema Geschwisterstreit, ne, manchmal ist es ja lustig, wie die Dinge so passieren, weil ich habe vor einem Monat zu meinem Mann gesagt, Früher haben mir immer meine Followerinnen, meine Hörerinnen geschrieben, Isa, mach doch mal ein Thema in deinem Podcast zum Geschwisterstreit. Ich weiß nicht mehr weiter, meine Kinder streiten den ganzen Tag. Und dann haben wir uns nur so angeguckt und gemeint, ach, unsere Kinder, ist Harmonie pur, ne? Die lieben sich, die sind immer lieb miteinander, die spielen ganz toll. Martina, seit einem Monat ist das anders.
Oh nein, ja, genau, irgendwann kommt der Streit dann doch in jede Familie.
Ja. Ja, jetzt ist unsere Tochter 2 Jahre und 4 Monate alt. Und jetzt geht's auch bei uns manchmal so richtig zur Sache. Und genau dann kam die Idee, dass wir einen gemeinsamen Podcast machen. Und ich dachte mir so, das ist perfekt, ja.
Passt perfekt.
Und für mich ist es ja auch als Mama immer, also ich fand's generell schon mal schwierig, von einem auf 2 Kinder zu springen als Mama. Weil man denkt ja immer so viel im Außen, ne? So, ja, wir brauchen 2 Kindersitze, wir brauchen nochmal ein Babybett. Ne? Man denkt an so vieles im Außen und man vergisst ja auch ganz schnell so das, was im Innen bei der Mama passiert. Und ich hatte erstmal mit meinen Geschwisterkindern dann auch so ganz oft dieses Gefühl, boah, ich werde einfach keinem meiner Kinder mehr gerecht.
Ach ja, da bist du so gar nicht allein, Isa. Das ist so, ich habe ja einen Geschwisterkurs, da machen 800 Leute mit und ich glaube, die ganzen 800 Leute, denen geht's genau gleich. Ich glaube, dass es etwas ist, was wir auch oft aus der eigenen Kindheit so ein bisschen mitbekommen haben, dass viele von uns gelernt haben, dass wir die Bedürfnisse anderer immer sofort erfüllen müssen. Das ist, glaube ich, oft so was, was auch aus der eigenen Familie kommt, weil unsere Eltern uns vielleicht vermitteln wollten, dass wir empathisch werden, dass wir einfühlsam sind und uns um andere kümmern. Nur dann zeigt sich das natürlich als Mutter oder Vater in dieser Rolle ganz stark wieder, sobald ich 2 Kinder habe, wenn da kommt dieser Glaubenssatz, ich reiche nicht aus oder ich muss mich immer sofort um alle kümmern, ganz stark hoch. Und wenn ich das dann natürlich als Geschwistermama oder Papa nicht schaffe, dann kommt natürlich gleich die Verurteilung hinterher. Ich schaffe das nicht, ich übersehe was, ich kriege das nicht hin, andere schaffen es doch auch. Und warum streiten meine Kinder so viel und andere weniger? Und genau diese Zweifel, ich glaube, das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich mit mehreren Kindern, weil da kommt man wirklich an seine tiefsten Wunden, auch die oft tatsächlich was mit der Kindheit zu tun haben und alten Glaubenssätzen.
Ja, da hast du direkt den Kern gepackt.
Oh,
genau,
Isa.
Das ist es, ne? Ja, es ist wirklich genau das. Ich saß dann auch oft so im Kinderzimmer. Dann kam mein Sohn, also ne, meine Tochter hat ganz lieb gespielt. Mein Sohn kommt her. Mama, lesen wir das Buch? Ja, na klar, komm auf meinen Schoß, wir lesen das Buch. Und dann kommt die Kleine, ich will auch ein Buch lesen. Und dann kommt sie mit ihrem Buch und dann fängt der Große an zu weinen. Nein, die Mama liest jetzt mit mir das Buch. Nein, Mama! Ne, und dann denkst du dir so in diesem Moment, genau das. Ich kam noch gar nicht auf die Idee, dass ich denke, dass ich von allen die Bedürfnisse erfüllen muss. Ich dachte einfach nur, ich muss von allen die Bedürfnisse erfüllen.
Genau.
Ich bin die Mama. Es ist mein Job.
Genau. Also natürlich ist es eine wichtige Aufgabe, eine verantwortungsvolle Aufgabe und ein Teil natürlich der Erziehung, die Bedürfnisse von Kindern zu erfüllen. Nur ist es ganz entscheidend, je älter ein Kind wird, desto mehr ist es ja auch in der Lage, Frust auszuhalten. Und es ist ganz wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, dass Kinder sogar ganz viel darüber lernen, wenn sie dann einen Moment abwarten, wenn sie vielleicht auch merken, da ist noch jemand anders, der auch was braucht. Das heißt, es ist für die Kleinen eigentlich in diesem Moment auch eine Lernchance. Denn dein Großer merkt, oh, da gibt's noch andere Menschen, die haben auch Bedürfnisse durch die Interaktion mit seiner kleinen Schwester. Und deine Kinder merken auch, dass du begrenzte Ressourcen hast. Weil wir wollen Kindern ja auch vorleben, so rum, dass wir als Eltern Grenzen haben. Und dadurch, wenn du dann sagst, hey, ich habe hier 2 Beine, jedes Kind kann ein Bein haben, ja, und ich habe 2 Hände, das ist total okay. Nur dann dürfen deine Kinder das auch spüren, dass du halt dann in diesem Moment nur mit beiden Kindern das Buch anschauen kannst. Auch wenn ein Kind dann frustriert ist. Und das Schwierige ist eben auch, das ist, glaube ich, so ein weiterer Glaubenssatz, den viele Eltern in sich tragen, dass es wichtig ist, die Kinder immer gleich wieder glücklich zu machen. Also, dass auch das eine völlig überzogene Erwartungshaltung an sich selbst ist. Das erkennen ganz viele Eltern, die ich begleite. Denn es ist gar nicht unbedingt das Ziel, jeden Tag die ganze Zeit glückliche Kinder zu haben, sondern sie dürfen ja auch lernen, mit unangenehmen Gefühlen wie Frust oder auch Wut umzugehen, weil sie werden ja automatisch auch in unserer Gesellschaft immer wieder mit diesen Gefühlen konfrontiert werden. Und deswegen ist eigentlich, sage ich mal, die Geschwisterbeziehung, ich komme ja aus der Geschwisterforschung, eigentlich die beste Beziehung, um Sozialverhalten zu lernen. Das finde ich ganz wunderbar.
Das vergisst man so leicht, ne? Mhm. Also ich finde auch, man muss da, oder was heißt man muss, es hilft, das ist wahnsinnig hilfreich, wenn man so einen Perspektivwechsel mal betreibt und sich dann auch sagt, also so hat es dann auch bei mir funktioniert, um das zu switchen, mir zu sagen, guck mal, was lernen meine Kinder eigentlich gerade dadurch? Welche Sozialkompetenzen? Weil das gibt ja auch diesen blöden und auch tatsächlich nicht gerechtfertigten Spruch, ne, wo man sagt, ja, so typisch Einzelkind. Mhm. Kennst du das?
Ja.
Wo man dann so sagt, ja, das ist ja typisch Einzelkind, ne? Was damit ja gemeint ist, ist, dass die Person vielleicht jetzt einfach nicht so empathisch ist, nicht so die Bedürfnisse anderer wahrnimmt und dass man das ja gerade als Geschwister lernt.
Mhm. Und wobei, das ist halt ganz auch so spannend, darf ich da gleich einhaken, weil es gibt auch die Einzelkindforschung und das ist inzwischen nachgewiesen, dass Einzelkinder nicht unbedingt diesen Nachteil haben müssen, sofern sie sonst eben mit vier anderen Kindern zusammen sind und ihre Eltern können ihnen tatsächlich auch dieses Einfühlungsvermögen durch bestimmte Tricks beibringen. Da habe ich ganz viele Tipps auch für Einzelkinder, weil eben Eltern oft diese Sorge haben. Es ist halt nur nicht so einfach möglich. Also Eltern müssen sich da ein bisschen mehr mit auseinandersetzen, als es bei Geschwistern einfach automatisch passiert, ja. Was ich immer noch so wichtig finde, Kinder lernen sich halt auch so gut abzugrenzen, Stopp zu sagen, Nein zu sagen, sich die Butter nicht vom Brot nehmen zu lassen. Ich finde, auch das ist ja so eine wichtige Eigenschaft, die Kinder fürs Leben auch brauchen. Und das ist tatsächlich eine Sache, da tun sich Einzelkinder oft schwerer. Also ich würde gar nicht sagen, dass Einzelkinder egoistischer sind, das würde ich gar nicht sagen.
Nein, gar nicht.
Ja, nur das ist etwas, was Einzelkinder oft lernen dürfen, dass sie sich eben nicht immer zurücknehmen, dass sie vielleicht auch mal lernen, Stopp und Nein zu sagen. Das erlebe ich auch oft bei Einzelkindern. Ja, und du hast recht, Isa, es ist so, denen fehlt natürlich dann manchmal so diese direkte Interaktion, die so ganz natürlich aus dem Familienalltag heraus passiert.
Genau, ja. Also das ist so einfach das Vorurteil, das man ja so hat, ne? Und das hilft bei mir oft zu so dieser gedankliche Switch. Als ich mich auf das Interview mit dir vorbereitet habe, da habe ich natürlich auch ganz automatisch an meine Kindheit mit meinen Geschwistern gedacht.
Mhm. Wie viele hast du denn, Isa?
Also ich habe einen Bruder und zwei Halbgeschwister, aber die Halbgeschwister sind nicht mit mir aufgewachsen. Deswegen ist da nochmal, es ist schon nochmal anders, ne? Mhm. Mit den Halbgeschwistern habe ich mich nie so krass gestritten wie mit meinem Bruder.
Genau.
Und mir kam die Frage, das würde mich total interessieren, hat denn die Geschwisterbeziehung zwischen meinem Bruder oder meinen Geschwistern und mir, hat die auch Einfluss auf, wie meine Kinder miteinander umgehen? Also ist es auch was ich denen einfach so vielleicht so unterbewusst auch vermittle?
Ja, auf jeden Fall. Also wichtig ist es eben einmal, die eigenen Geschwisterbeziehungen zu reflektieren und sich zu überlegen, ist da irgendwas passiert, was vielleicht übergriffig war? Also es gibt ja viele Kinder, gerade so in der Generation, in der wir aufgewachsen sind, da waren viele Kinder ja auch oft alleine draußen oder vielleicht nicht so unter Beobachtung. Und dann, was viele Menschen erlebt haben in der Geschwisterbeziehung, ist tatsächlich eine Form von Gewalt und dann körperliche Unterlegenheit. Das heißt, ich habe es häufig in den Beratungen, dass zum Beispiel eine Mama kommt und sie plötzlich ein total ablehnendes Verhalten zum Beispiel gegenüber ihres älteren dreijährigen Sohnes hatte. Also so zum Beispiel, konkret, das hatte ich erst letzte Woche. Und dann haben wir rausgearbeitet, dass sie immer von ihrem älteren Bruder früher geschlagen wurde und ihre Eltern dann einfach auch nicht da waren und sie nicht schützen konnten. Und deswegen hat sie natürlich automatisch im Unterbewusstsein gespeichert, dass eben diese körperliche Überlegenheit, dann vielleicht auch noch der Junge, weil es war bei ihr auch der ältere Bruder, dass es Gefahr bedeutet. Und deswegen schaltet ihr Gehirn sofort um auf Alarmbereitschaft und sie fängt dann halt an, ihren Sohn anzuschreien, weil sie natürlich ihre Tochter schützen will und weil sie nicht möchte, dass ihre Tochter sich so fühlt, wie sie sich damals als Kind gefühlt hat. Das heißt, sie rutscht in eine sogenannte Überidentifikation mit der Tochter. Und dann habe ich ihr halt klar gemacht, weißt du, du bist eine Mama, die ist da, die beobachtet das, die kann eingreifen. Und habe ihr versucht zu helfen, ihren Sohn zu verstehen, weil der eben eifersüchtig ist, Angst hat. Und habe ihr dann klar gemacht, dass sie nicht ihre Tochter ist, und dass sie damals einfach Schutz gebraucht hätte und dass ihr die Sicherheit gefehlt hat. Und dann ist sie total in Tränen ausgebrochen und hat für sich so lösen dürfen, dass ihr als Mädchen Schutz gefehlt hat und diese Sicherheit. Mhm. Und an der Stelle fangen wir an zu heilen, denn dann kann ich innere Kindarbeit mit ihr machen. Wir können dieses innere Kind von ihr nähren und sagen, du hast ganz viel Schutz verdient, und steigen dann da in so eine tiefe Arbeit ein. Und das Spannende ist, sie schreibt mir jetzt vor 2 Tagen, es ist wie weg. Sie hat dieses ablehnende Gefühl ihrem Sohn gegenüber nicht mehr. Ja, und das sind dann so die Momente, wo ich denke, wo ich echt Gänsehaut kriege, auch jetzt gerade, wo ich drüber spreche. Ja. Weil das kann dann so viel bewirken, ja, im Erziehungsverhalten.
Wollte ich gerade sagen. Ja. Das bewirkt so vieles, ne? Und das ist ja auch was, man kommt da selbst nicht drauf. Das ist so lange her und so verborgen. Aber ich denke auch, ne, das kam mir jetzt auch wirklich erst, weil ich mich so intensiv mit dem Thema für unser Gespräch auseinandergesetzt habe, wo ich dann dachte, Mensch, wie war das denn damals mit mir und mit meinen Geschwistern? Mhm. Und dann merkt man plötzlich, oh, man projiziert da vielleicht auch was auf sein Kind, was aber gar nichts mit dem Kind zu tun hat, sondern was eben aus der eigenen Kindheit rauskommt, oder wo man dann diese Angst hat, so, das soll meinem Kind bitte nicht passieren, oder ich wünsche meinem Kind genau das, und warum macht's das jetzt nicht, und warum haben die nicht das gleiche innige Verhältnis wie meine Schwester und ich, oder so, ne, dass man da...
Das höre ich auch, so auch ganz oft. Wichtig. Also das, was du gerade so beschreibst, ist dieser große Wunsch, dass sich die Kinder so abgöttisch lieben. Das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. Da steht ja dieses Bedürfnis nach Verbindung, nach Harmonie, nach Freude, nach Leichtigkeit dahinter. Wünscht sich natürlich ja jedes Elternteil. Jeder. Ist ja völlig klar. Und dann einfach auch da diese Sichtweise zu ändern und auch zu sagen, ja, Konflikte gehören in unserer Familie dazu. Das ist kein Zeichen, dass ich jetzt eine schlechtere Mama oder ein schlechterer Papa bin, wenn wir uns streiten, sondern auch Ja zu sagen zu diesen Konflikten und eben die Chance darin zu sehen. Nur ich rede so leicht, denn der Alltag mit Geschwisterkindern, gerade wenn es auch noch mehr als 2 sind, ist natürlich manchmal auch echt heftig, ja, weil die Kleinen sich ja schlagen, weil da geht es ja manchmal richtig zur Sache. Mhm. Und das ist halt auch der Grund, warum sich manche Situationen mit Geschwisterkindern so bedrohlich anfühlen. Und wirklich viele Eltern dann auch in diese absoluten Notstrategien rutschen, wie lautes Schreien oder vielleicht auch Anpacken von einem Kind, obwohl man das gar nicht möchte, einfach nur, weil es gefühlt bei den Eltern in diesem Moment um Leben und Tod geht. Weil ich möchte ja immer verhindern, dass ein Kind verletzt wird. Und
die Sirene schrillt ganz laut.
Ganz genau. Und das ist ja so diese Amygdala im Gehirn, das ist auch was, das sind wir wie ferngesteuert. Ja, das ist dann wie dieses Alarmsystem, das dann losgeht. Und wenn ich eben dann ein bisschen anfange, mich mit mir auseinanderzusetzen, diese innere Kindarbeit zu machen, die wir zum Beispiel im Geschwisterkurs machen, dann habe ich viel mehr Handhabe, auch mich selbst zu steuern, mich zu beruhigen, mir bewusst zu machen. Es fühlt sich zwar gerade so an, als würde hier gleich der Krieg ausbrechen oder als wäre ein großer Tiger im Raum, ja. Nur eigentlich habe ich eine Decke über dem Kopf. Eigentlich kann auch gar nicht so viel passieren, wenn er jetzt der Kleine das Spielzeug wegreißt, sondern eigentlich sind wir in Sicherheit. Und an diesem Grundvertrauen zu arbeiten, das hilft enorm, wenn wir mit Geschwisterstreit umgehen.
Schön, ja. Es war jetzt auch wirklich bei mir in der Community immer wieder Thema, ne, dieses Geschwisterstreit. Und ich glaube, es ist auch einfach mal wichtig, vielleicht aufzuklären, ist Streiten unter Geschwistern normal? Und wie viel Streiten ist eigentlich normal, Martina?
Ja, also ich habe mich, als ich die Doktorarbeit über Geschwisterkinder auch geschrieben habe, mich viel beschäftigt mit Rivalität und Eifersucht. Und dann habe ich die 2 Begriffe definiert. Einmal die unnatürliche Rivalität und die natürliche Rivalität. Die natürliche Rivalität ist wichtig, um sich abzugrenzen. Damit meine ich, dass so die Balance da ist zwischen sich auch mal streiten, sich auch mal doof finden und dann doch wieder auch inniges Verhalten wie kuscheln, miteinander spielen. Das heißt, Eltern können sich immer so ein bisschen so eine Brücke vorstellen. Und wenn Eltern beides beobachten, ist immer alles gut, sage ich, ja. Nur wenn ich eben merke, dass Geschwister nur noch streiten, sich nur noch beschimpfen, die Rivalität wahnsinnig groß ist, dann empfehle ich eben immer, auch Unterstützung zu holen, denn man kann diese Rivalität durch das Erziehungsverhalten verstärken.
Und wie genau meinst du das?
Darüber, dass ich zum Beispiel Ablehnung einem Kind gegenüber spüre, wie jetzt bei dieser Mutter, die hat darüber, dass sie ihren Sohn nicht mehr annehmen konnte, die Rivalität verstärkt, weil er hat immer mehr durch negatives Verhalten versucht, die Liebe und Aufmerksamkeit seiner Mama zu bekommen. Und er hat gespürt, die Mama mag mich gerade gar nicht mehr so wie sonst. Und das führt bei Kindern oft dazu, weil sie noch keine bessere Strategie haben, dass sie sich eben noch mehr so verhalten, wie man sich das eben nicht wünscht. Vielleicht noch mehr schubsen, noch mehr treten, weil sie dann wissen, die Mama reagiert sofort. Und dann nehmen Kinder eben lieber die negative Aufmerksamkeit als gar keine. Und so kann eben so ein blöder Teufelskreis entstehen. Und dann entsteht oft so eine unnatürliche Rivalität. Und dieser Teufelskreis wird aufgebrochen. Das ist auch alles möglich, auch leicht machbar, wenn man das einmal erkennt. Und dann löst sich darüber ganz viel, dass ich als Mama oder Papa wieder anders mit einem Kind umgehe. Das ist wirklich was ich fast immer eigentlich in Geschwisterberatungen habe, dass dann zum Beispiel auch die Erstgeborenen sich oft zurückgesetzt fühlen, weil sie einfach entthront wurden von ihrem wichtigen Platz und da kam dann noch jemand und dann diese Rivalität einfach entsteht, weil ich vielleicht auch diesem Erstgeborenen seinen Platz nicht gebe und ich sage, du warst zuerst da und deswegen hast du auch an der einen oder anderen Stelle mehr Rechte, vielleicht auch mehr Pflichten, nur auch diese Hierarchie auf Augenhöhe in der Familie ist auch ganz, ganz wichtig und da arbeiten wir viel dran und darüber löst sich das und oft entsteht dann wieder so eine ganz natürliche Rivalität, die auch dazugehört und die wichtig ist, dass Geschwister sich auch voneinander abgrenzen können und eine eigene Persönlichkeit entfalten können.
Also du hattest jetzt auch gerade so angesprochen, wie wir Eltern auf den Streit reagieren, ne? Und dass man, ja, ich kann das total gut nachvollziehen und es passiert ja auch mir manchmal, ne, wenn ich das so mitkriege, wie der Streit entsteht, dass ich Partei ergreife, unterbewusst. Aber Kinder sind ja alles andere als blöd und die spüren das ja wahrscheinlich, ne? Wenn ich jetzt sehe, okay, ganz offensichtlich hat jetzt gerade der Große der Kleinen den Teddybär aus der Hand gerissen, mit dem er eigentlich überhaupt nicht spielen wollte, ne? Und jetzt spielt sie damit und jetzt ist es plötzlich interessant. So, ne? Und dann geht man dahin als Mama und sagt so, hey, ich habe genau gesehen, du hast ihn jetzt gerade deiner Schwester weggenommen, das ist nicht okay, gib ihn zurück, ne? Und ist also, wie kann man denn sinnvoll oder wann kann man denn oder wann sollte man sinnvoll in so einen Streit eingreifen und gibt's auch so Sachen, die man vielleicht besser lassen sollte und Sachen, die man dafür besser tun sollte?
Oh ja, ganz, ganz viele Ideen habe ich da natürlich.
Das glaube ich.
Also ich habe so 12 oder 13 typische Geschwisterkonflikte, unter anderem den du gerade beschrieben hast, kategorisiert und dafür Lösungen in den Kurs angeboten. Und genau das ist ein Beispiel daraus. Und da ist es ja erstmal so, wichtig ist zu verstehen, was Eltern automatisch tun. Das haben wir oft auch so in der eigenen Kindheit gelernt. Es muss immer einen Schuldigen geben. Ja, es gibt immer ein Opfer und einen Täter und der Täter muss bestraft werden. Das ist ja so dieses Denken, das auch in unserer Gesellschaft überall da draußen vorhanden ist. Und aus diesem Denken dürfen wir erstmal rauskommen. Denn Kinder sind nicht schuld. Kinder handeln einfach in erster Linie immer für sich und um sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Jetzt nehmen wir dein Beispiel. Dein Sohn wollte einfach auch diesen Teddybär haben. Und jetzt können wir mal überlegen, was stand da wohl für ein Bedürfnis dahinter? Das geht gar nicht um den Teddybär. Und wir wissen ja auch nicht, was davor schon war, weißt du, Isa, weil vielleicht war davor, warst du irgendwie vielleicht beschäftigt, weil du ja auch einfach nur ein Mensch bist, ja, der vielleicht sich auch mal um was kümmern möchte. Und vielleicht hat er davor schon irgendwas gebraucht, wollte gesehen werden und dann könnte dieser Teddybär einfach das Bedürfnis nach gesehen werden zum Beispiel erfüllen. Das heißt, wenn er den Teddy hat, ist er wichtig in diesem Moment mit diesem Teddy. Das heißt, es ist bei Kindern oft wie so eine Übersprungshandlung. Also er geht nicht hin und denkt sich, haha, jetzt nehme ich dir den Teddy weg, sondern er reagiert impulsgesteuert, sieht das und reißt es ihr aus der Hand, weil er hat noch keine andere Strategie zu sagen, Mama, sieh mich oder Mama, schenk mir Aufmerksamkeit. Das können Kinder in dem Alter noch nicht. Das heißt, eigentlich erfüllt er sich ein Bedürfnis in dem Moment.
Also bis zu welchem Alter gilt denn diese Regel, dass das Kind das nicht mit Absicht macht oder dass dieses Kind diese Strategie noch hat? Also gibt es da so eine Grenze, wo man dann sagt, okay, das ist noch, ja, weil das hört man ja oft, ne? So, das Kind macht das nicht aus einer bösen Absicht heraus oder das Kind macht das ganz unterbewusst, das kann das noch gar nicht anders. Und jetzt ist unser Sohn schon 6 und ich frage mich, gibt es dann irgendwann so eine Grenze, wo man sagt so, aber nee, also jetzt... Jetzt ist er wirklich schuldig.
Ich habe leider nicht so gute Neuigkeiten für dich, weil ich beschäftige mich ja auch ganz viel mit Neurobiologie, mit der Gehirnentwicklung des Kindes und man sagt, dieses obere Gehirn, der präfrontale Kortex, wo sich die Moral, die Vernunft und so ansiedelt, ist erst mit Anfang des 20. Lebensjahres so richtig ausgebildet. Ja, das heißt, diese Vernunft entsteht dann erst so richtig, beziehungsweise dann ist dieses Gehirn ausgereift und dann ist es immer noch veränderbar. Ich meine, es gibt ja auch viele Erwachsene, die vermutlich da noch viel verändern dürften, was Thema Moral und Vernunft angeht. Nur das Spannende ist, je empathischer ich ein Kind begleite, desto besser gelingt es, dieses obere Gehirn zu entwickeln. Damit meine ich jetzt, wenn Eltern dann nicht hingehen und sagen, du gibst jetzt den Teddy sofort zurück, sondern erstmal hingehen und sagen, oh, du wolltest den Teddy auch haben und du möchtest auch gesehen werden zum Beispiel oder ihr möchtet gerne beide zusammen mit dem Teddy spielen oder der gefällt dir auch, wenn ich quasi nicht in diese Anschuldigung gehe, dann fühlt sich das Kind in diesem Moment angenommen und gesehen mit seinem Bedürfnis, bekommt Empathie. Und wenn Kinder Empathie bekommen, sind sie danach eher bereit zu kooperieren. Das heißt, sie lernen dann am Vorbild ihrer Eltern, wie sie beim nächsten Mal empathisch reagieren können. Das heißt, es könnte gut sein, wenn du das jetzt ein paar Mal so machst, dass er dann zum Beispiel in der Kita oder in der Schule hingeht und irgendwo anders hingeht und das genauso macht. Das ist ja das Spannende, wenn er zum Beispiel sieht, dass zwei Kinder streiten. Und deshalb das Beste, was wir tun können, um eben diese Gehirnentwicklung, da wo auch der Kern der Persönlichkeit sitzt, im präfrontalen Kortex oben zu unterstützen, ist eigentlich, dass wir empathisch und mit liebevollen Grenzen auf Kinder eingehen. Das ist total spannend. Und das heißt, dann gelingt diese Gehirnentwicklung besser. Und zu deiner Frage nochmal, das merken sicher alle Eltern, es gibt ja Entwicklungsphasen, in denen es besonders schwer mit Kindern ist, wie zum Beispiel die Wackelzahnpubertät, auch wieder die Pubertät. Es hängt immer eigentlich damit zusammen, dass in der Zeit sich das Gehirn wahnsinnig verändert und sich neue neuronale Verbindungen im Gehirn knüpfen und das Kind deswegen so durcheinander wirkt und plötzlich Sachen nicht mehr kann, die es vorher schon konnte. Das heißt, es gibt immer Phasen, in denen ist dein Kind vielleicht sozial verträglicher und dann wird es wieder schwieriger, wenn so der nächste Entwicklungssprung kommt.
Ja, das sagst du gerade echt was. Das ist auch wieder so spannend. Das hatten wir gestern besprochen, mein Mann und ich. Ne? Wir haben auch gerade gesagt, ey, zurzeit ist unser Sohn so durch den Wind.
Wackelzahnpubertät, hallo.
Was ist gerade los? Und jetzt sagst du Wackelzahnpubertät und es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Ja.
Ich sag dir nur, das ist wirklich herausfordernd.
Ja, was bei uns halt immer noch so die Besonderheit ist, ist ja, dass mein Sohn Autist ist mit einer ADHS, also Autismus und ADHS Diagnose. Und dass wir oft dadurch auch so ein bisschen verunsichert werden, ne? Was ist denn jetzt eigentlich normale Entwicklung? Und was ist vielleicht auch so die Besonderheit, ne, bei ihm? Da sind wir oft einfach noch unsicher, aber ich habe das Gefühl, dass das tatsächlich gerade eine Wackelzahnpubertät bei ihm ist, weil er gerade wieder so ein paar Dinge einfach verlernt hat, wo wir dachten, das kann er doch schon. Und ich habe dann auch immer zu meinem Mann gesagt, der hat irgendeine anstrengende Phase, irgendwas lernt er gerade neu, irgendwas passiert gerade, auch wenn wir das nicht wissen. Aber also ich finde das so wichtig, was du gerade gesagt hast, immer die Empathie für das Kind zu bewahren und sich klar zu machen. Deswegen wollte ich das auch gerade nochmal nachfragen, ne? Wie lange dauert denn diese Phase an? Und dann, wenn du sagst bis 20, das ist einfach so wichtig für Eltern zu wissen. Ja, weil oft wird einfach sowas Böses unterstellt und das Kind wird schroff angefahren, wird verurteilt. Und dass man da einfach die Seele des Kindes sieht und sagt, hey, du hast, ich finde, das ist auch so ein ganz zentraler, wichtiger Punkt. Du hast es nicht böse gemeint.
Ja, und das ist halt nicht immer, was noch negativ verstanden wird. Danke für diese liebevolle Haltung, die du nochmal betonst. Das heißt ja nicht, dass wir Kindern dann keine Grenzen setzen. Das wird ja oft missverstanden. Also wenn ich gebe ja ganz viel auch Content raus und dann wird oft missverstanden, dann halt denken Eltern, ja, werden den Kindern dann gar keine Grenzen gezeigt. Ja, das heißt ja nicht, dass du in solchen Momenten nicht einschreitest und du gehst ja trotzdem hin, du siehst, deiner Kleinen wurde was aus der Hand gerissen und dann gehst du ja trotzdem dazwischen und sagst dann vielleicht, schenkst ihm erstmal Empathie oder schenkst auch deiner Tochter natürlich Empathie. Wichtig ist immer, beiden Kindern Empathie zu schenken und dann auch zu sagen, weißt du was, wärst du denn bereit, beim nächsten Mal zu fragen? Oder wie würdest du dich denn fühlen, wenn dir was aus der Hand gerissen wird? Das heißt, das ist dann schon ganz wichtig, Kindern auch zu helfen, eine andere Strategie zu finden. Ja. Dann zum Beispiel zu sagen, weißt du was, beim nächsten Mal, wenn du den Teddy unbedingt haben willst, dann kannst du sie fragen. Oder dann kannst du auch sagen, Mama, hilf mir, ich will den Teddy. Weil Kinder wissen das oft noch nicht so richtig, wie sie es machen sollen. Und eigentlich steht da, wie gesagt, ja auch was dahinter. Vielleicht wollte er einfach auch gesehen werden. Und es ging um was anderes.
Ja. Oder der Tausch, ne? Ich meine, das ist auch so der Klassiker bei uns. Wir haben 5 Teddys. Würdest du einen anderen wollen? Nein, ich will den. Möchte deine Schwester vielleicht einen anderen? Ja! Oh, und beide sind glücklich und die Mama ist glücklich, ne? Ja. Und ich finde das so schön, einfach auch zu wissen, es gibt Strategien. Und man kann Grenzen auch liebevoll setzen.
Ja, und das Spannende das ist ja, so wenn ich das dann so ein paar Mal übe, deswegen mache ich auch immer so viel praktisch in dem Kurs, dann werde ich ja auch sicherer. Das heißt, wenn ich ein paar Mal das so nach Modell übe, dann merke ich, oh, cool, es funktioniert. Und dann kann ich auch mit der Haltung liebevoller werden. Denn warum rutscht man ins Schreien, warum rutscht man auch in dieses Verurteilen oder Schimpfen? Immer, weil wir selbst ja überfordert sind und nicht so eine richtige Strategie haben. Das heißt, dieses sichere Handeln führt dann auch zu einer liebevollen inneren Haltung. Das finde ich immer so wundervoll, dass sich das so gegenseitig beeinflusst.
Ja, total. Also, jetzt sind wir gerade noch beim Geschwisterstreit. Ich hatte aber auch noch das Thema Eifersucht unter Geschwistern. Und das ist ja, also es gibt ja auch keine klare Abgrenzung zwischen Geschwisterstreit und Eifersucht. Ich habe auch so das Gefühl, oft entsteht ein Streit aufgrund von Eifersucht. Mhm. Na, wie du gerade meintest, vielleicht der Große fühlt sich weniger gesehen, ist eifersüchtig. Bei uns ist oft das Thema, und ich glaube, das ist auch eins, das haben viele meiner HörerInnen, weil viele von bei mir aus der Community haben eben auch neurodivergente Kinder. Mhm. Und ich glaube, dass mit dem Thema kennst du dich auch aus, habe ich zumindest auf deiner Website gesehen, auf deiner übrigens sehr, sehr tollen Website. Man könnte dann einen halben Tag lang stöbern und sich durchklicken.
Ach, danke.
Ist dieses Thema mit den Schattenkindern. Und ich erkläre das nochmal für die, die es vielleicht noch nicht so gehört haben, dass wenn man ein Kind mit besonderen Bedürfnissen hat, vielleicht ein Kind mit einer Behinderung oder einer Neurodiversität, dass dieses Kind einfach sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, sage ich mal. Ne? Und die Eltern oft verstärkt um dieses Kind kreisen.
Ja.
Und das andere Kind dann das Gefühl hat, hey, die lieben das andere Kind mehr als mich. Mhm. Die kümmern sich viel mehr um ihn als um mich. Und das ist auch von mir persönlich jetzt nochmal so ein Thema, das mir oft wirklich das Herz bricht. Weil ich möchte auf gar keinen Fall meiner kleinen Tochter das Gefühl geben, dass ich sie nicht genauso liebe wie mein Sohn. Mhm. Aber manchmal haben Kinder, also auch Kinder ohne irgendwelche Diagnosen, ja, eine anstrengendere Phase, wo die Eltern sagen, du, ich muss gerade einfach ein bisschen mehr hier präsent sein. Wie geht man, wie kriegt man das hin? Wie schafft man das, da irgendwie die Balance zu halten oder die Harmonie aufrechtzuerhalten?
Ja, du sprichst da so ein wichtiges Thema an, weil das auch so viele Menschen wirklich beschäftigt. Genau dieses Thema. Und da möchte ich euch wirklich allen den Druck nehmen, denn es ist einfach so, dass gewisse Kinderseelen in Familien geboren werden und nicht alle Kinder brauchen gleich viel von allem. Das heißt, Kinder sind ja sehr unterschiedlich und ich finde, gerecht ist es, Kindern das zu geben, was sie brauchen. Und das bedeutet eben, dass dein Sohn mit einfach besonderen Bedürfnissen, der einfach dann Bedürfnis stärker ist, auch mehr bekommen darf. Wichtig ist natürlich, dass du das immer reflektierst und auch vielleicht dann schaust, durch vielleicht Exklusivzeiten mit deiner Tochter so eine Balance herzustellen, also das im Blick zu haben. Nur es gibt eben einfach Akutsituationen im Alltag, da hast du einfach nur die Möglichkeit, erstmal nur auf ein Kind zu reagieren. Und das ist total in Ordnung aus meiner Sicht, also ganz, ganz gerecht. Denn es ist ja nicht so, dass dein Sohn sich das ausgesucht hat, mit dieser Besonderheit zu leben. Und auch du hast es dir nicht ausgesucht, Lisa. Ja, das heißt, für dich ist es ja genauso sehr herausfordernd. Es ist ja mit ihm, als hättest du zwei oder drei Kinder, nehme ich an. Ja, das fühlt sich oft so an, als...
Das. Du sagst das.
Ja, als müsstest du.
Das ist mein Spruch, ja. Ich sage auch immer, er ist wie drei Kinder. Ja,
das ist so, also es ist einfach so einnehmend. Das empfinden auch alle Eltern so, die einfach Kinder mit besonderen Bedürfnissen begleiten. Und ich finde, so kannst du dann auch drauf schauen. Du kannst immer gucken, okay, wenn ich jetzt drei Kinder hier noch zusätzlich hätte, dann würde ich da ja auch so viel reingeben. Und sich da diesen Druck zu nehmen, es immer genau gleich machen zu müssen, ist ganz entscheidend, denn Kinder spüren ganz genau, also auch deine Tochter spürt, dass es für das Familiensystem so wichtig ist. Und du sorgst darüber ja auch indirekt für sie, wenn du seine Bedürfnisse erfüllst. Dann würdest du das nicht tun, würde sie ja auch unter seinen unerfüllten Bedürfnissen leiden. Mhm. Weißt du, indirekt sorgst du doch wieder für sie. Also die Aufgabe von Eltern, gerade mit mehreren Kindern oder mit einem Kind mit besonderen Bedürfnissen, ist es immer zu schauen, wo sind die Bedürfnisse am stärksten? Was kann ich tun? Was kann ich im Blick haben? Was ist am dringendsten? Und das ist aus meiner Sicht gerecht. Und ich hatte eben viele neurodivergente Kinder auch in meinen Schulklassen. Ich war ja viele Jahre auch Grundschullehrerin und Schulberaterin, habe auch Kindern eben geholfen mit ADHS, Hochbegabung und allen möglichen anderen Besonderheiten. Und da habe ich oft sogar mit den Kindern in der Schulklasse gesprochen und habe gesagt, ich weiß, Es ist dann manchmal so, dass manche Kinder mehr bekommen und das fühlt sich vielleicht dann manchmal ungerecht an. Nur mir ist einfach wichtig, dass ihr wisst, ich habe euch alle gleich lieb. Und manchmal ist es einfach so, dass ich halt nur eine Person bin und immer in dem Moment mein Bestes gebe. Und mir war immer wichtig, dass die Kinder offen kommen konnten und mir das sagen konnten, wenn sie was ungerecht fanden. Schön. Und das schon allein, weißt du, wenn deine Tochter jetzt kommen würde und sagen würde, Mami, immer spielst du nur mit ihm oder so, das wird sie ja irgendwann sagen können, dann ist es an der Stelle wichtig, drauf einzugehen, zu sagen, was und erzähl mal und wann hattest du denn den Eindruck und was können wir denn da machen, dass sich das nicht mehr so anfühlt. An der Stelle ist es dann wichtig, unbedingt drauf einzugehen, dem Kind auch wieder Empathie zu schenken.
Schön. Ja, das Thema Eifersucht unter Geschwistern ist ja auch ein Riesenthema. Und was ich jetzt auch ganz oft höre, auch aus dem Freundeskreis und von Hörerinnen, ist, dass die Kinder auch ganz sensible Antennen haben, bereits in der Schwangerschaft. Was dann auch viele überrascht, ne? Und die sagen dann so, oh, also ich bin jetzt gerade schwanger und eigentlich ist es die Zeit, in der ich mich zurückziehen möchte, in der ich meine Ruhe haben möchte. Und plötzlich zeigt mein Kind total herausforderndes Verhalten, ne? Ist vielleicht total aggressiv, ist stundenlang in der Nacht wach und weint und ich weiß nicht, was los ist. Und viele Eltern, das habe ich jetzt so mitbekommen, sind in der Verzweiflung darüber. Ne? Die verstehen das nicht und die wissen auch überhaupt nicht, wie komme ich an das Kind ran, was kann ich denn tun, weil ich bin halt nun mal schwanger. Ne? Ja. Ich begleite das Kind, ich erkläre, aber trotzdem
es löst fängt das Ängste schon in der Schwangerschaft an. Ja, weil das ist genau das, was du ansprichst, auch dass du da schon so genau dahinter schaust oder ja hinter dieses Verhalten guckst, weil das Kind ist in dem Moment unbewusst ängstlich. Das ist eine Verlustangst, die automatisch entsteht. Also Angst ist ja ein Urgefühl, das auch große Bedeutung hat und die Angst hat ja früher auch dafür gesorgt, dass wir überleben konnten. Ja, die Angst hat ja dafür gesorgt, dass wir flüchten konnten, dass wir uns in Sicherheit bringen konnten, evolutionär bedingt. Und das ist genau das, was beim Kind ausgelöst wird, diese Urangst, dass ich nicht überleben kann. Also ein Kind spürt schon, wenn die Mama schwanger ist, diese absolute Existenzangst. Weil wenn dieses Baby kommt, hat vielleicht Mama und Papa nicht mehr die Kapazitäten, dass ich überleben kann. Das ist das, was eigentlich im Großen dahinter steht. Und deswegen spricht man auch in der Geschwisterforschung von dieser nachgeburtlichen Geschwisterkrise oder auch der Entthronung nach Alfred Adler, der hat das so betitelt. Und diese Entthronung, auch diese nachgeburtliche Geschwisterkrise, ist ganz normal. Die braucht man auch nicht verhindern, ja, die gehört einfach mit dazu, sondern es geht eher darum, die liebevoll zu begleiten, die Angst ernst zu nehmen, das Kind nicht zu verurteilen, wenn es sagt, das Baby soll weggehen oder das soll in den Keller gehen oder das sollen wir im Keller einsperren. Also Kinder sagen da die krassesten Sachen, ja, oder der Vogel soll das mitnehmen oder ich hasse meine Schwester, ich hasse meinen Bruder. Solche Aussagen sind einfach nur ein Ausdruck von wahnsinnig großer Verlustangst. Und ich mache da gerne mal den Vergleich. Man ist mit seinem Partner irgendwie auf einer Party und dann unterhält sich der Partner plötzlich mit einer anderen Frau. Ja, also wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen und hat die Aufmerksamkeit eigentlich viel mehr auf dieser Frau als auf mir und immer wieder merke ich, diese Frau, egal wo wir sind, spielt auch eine Rolle im Leben meines Mannes. Und dann kommt da ja auch automatisch eine Verlustangst, eine Eifersucht und das versuche ich immer so ein bisschen an dem Beispiel zu erklären. Denn dann kann man es auch besser nachfühlen, was da eigentlich passiert. Weil das erstgeborene Kind sucht sich das Geschwisterchen ja nicht aus. Das kommt ja einfach, das wird ja nicht gefragt. Und dann ist es zum Beispiel total schön, das Geschwisterchen vorzubereiten, indem zum Beispiel viel darüber gesprochen wird, was das Baby brauchen wird, dass das auch weinen wird. Dass, und dann sage ich auch immer, es ist schön, Kinderfotos oder Babyfotos anzugucken und zu sagen, dass es selbst auch gewickelt wurde, auch viel geweint hat, auch viel gekuschelt wurde. Es ist also wichtig, dem Kind ein realistisches Bild vom Baby zu vermitteln. Weil oft sagen Eltern dann, oh, das wird total schön und dann wirst du Schwester und dann bist du die große Schwester und alles wird ganz toll und dann kommt das Baby, schreit nur, braucht ganz viel Zeit und das ist wichtig, da wirklich realistisch mit Kindern drüber zu sprechen und natürlich, wenn dann so ein Verhalten kommt, nicht in die Verurteilung gehen, sondern die Not sehen. Die Not und die große Verlustangst und dann habe ich ein offenes, weiches Herz und kann dann darauf eingehen und so wird eine nachgeburtliche Geschwisterkrise wunderbar verarbeitet.
Wird das denn besser, wenn man zum Beispiel das dritte Kind bekommt oder das vierte oder ist das jedes Mal gleich hart und dann eben nur mit zwei Geschwistern,
ja,
die dann
also
beide...
Ja, es ist natürlich immer für das Kind, das entthront wird, am härtesten. Das heißt, für das Mittlere dann natürlich auch. Ja, die Mittleren können es allerdings oft leichter wegstecken, weil sie es ja nicht anders kennen. Sie waren ja noch nie alleine. Für die Erstgeborenen ist es am schwierigsten. Drum ist es so wichtig, den Erstgeborenen ihren Platz zu lassen.
Und das ist was, ja, das habe ich auch schon mal gehört. Mhm. Und das war bei mir auch ein ganz großer Aha-Moment. Vielleicht kannst du darauf noch mal kurz eingehen, was du damit meinst.
Ja, viele denken immer, oh nein, dann wird ja das Erstgeborene bevorzugt. Das kann man doch nicht machen und so. Und die Hierarchie in der Geschwisterbeziehung sollte unbedingt auf Augenhöhe sein. Damit meine ich, dass natürlich alle das bekommen, was sie brauchen. Ja, nur braucht das Erstgeborene immer wieder so Sätze wie, du warst mein erstes Kind oder du hast mich zur Mama gemacht. Oder du darfst jetzt schon Geige lernen, weil du schon 3 Jahre älter bist zum Beispiel. Ja, und wenn deine Schwester auch so alt ist wie du, kann sie auch Geige lernen oder ein Instrument lernen. Das heißt, es sollte bestimmte Privilegien geben, die aufgrund des Alters gerechtfertigt sind. Und dadurch entsteht eine natürliche Gerechtigkeit und eine ganz natürliche Ordnung. Und viele verwechseln diese Hierarchie mit Ungerechtigkeit. Damit hat es nichts zu tun. Kinder empfinden das nur als ungerecht, wenn ich in meinem Kopf nicht klar darüber bin, welches Kind welchen Rang in der Familie hat. Das heißt, ich habe viele Eltern, die kommen und sagen, ach, meine Kinder sind ein Jahr Altersabstand haben, die sind eigentlich wie Zwillinge. Wenn ich das schon höre, weiß ich, okay, Hierarchiethema, ja, weil, nein, das erstgeborene Kind will nicht als Zwilling behandelt werden, das möchte rein von der inneren so Haltung war. Der Mutter als erstgeborenes Kind wahrgenommen werden. Und es geht gar nicht so sehr darum, dass das Erstgeborene dann ständig irgendwelche Privilegien hat, sondern es geht mehr um die innere Haltung. Weil wir wissen ja immer, was wir denken, wie wir ein Kind wahrnehmen, das spürt ein Kind auch. Und wenn ich dann total selbstbewusst auch zum Beispiel dem erstgeborenen Kind erstes Essen auf den Teller mache, ja, weil das einfach, wenn die beide da sitzen, dann kriegt er das erste, das zweite, das dritte, dann brauche ich das gar nicht kommentieren, sondern ich mache das einfach aus mir heraus, weil das so diese Ordnung ist. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, muss man nicht so machen. Nur so könnte man in kleinen Dingen diese Hierarchie im Alltag leben.
Das ist so lustig, dass du das gerade sagst, weil das war bei uns so ein ganz großer Knackpunkt. Als dann unsere Tochter, die Kleine, nicht mehr gestillt wurde und eine Milch bekommen hat, da habe ich den großen Fehler gemacht und ihr als erstes die Milch am Morgen warm gemacht. Und unser Sohn ist ausgerastet. Und ich habe am Anfang das auch, also am Anfang war ich auch noch so, du, guck mal, die weint gerade, die versteht noch nicht, dass sie warten muss. Lass sie doch als erstes die Milch kriegen, weil du weißt doch, dass du gleich als zweiter dran bist und so weiter und so fort, hat ihn nicht interessiert. Dann habe ich mich auch diesbezüglich eingelesen und habe gemerkt, okay, ne, das ist was, er hat immer als erstes morgen hat er seinen Kaba bekommen. Es war immer das feste Ritual. So hat er morgen gestartet. Und das bei einem ganz normalen Kind schon zu ändern und bei einem autistischen Kind zu ändern, oh Gott, ne? Und seitdem ich diese Kleinigkeit geändert habe und auch zu ihr dann gesagt habe, du zuerst kriegst dein Bruder seinen Kaba und dann kriegst du deine Milch. Ey, life-changing.
Ja, wunderbares Beispiel, Isa. Und dass es dir so ergangen ist, so geht es ja so vielen. Ja, das ist ja auch nichts, was man als Elternteil wissen muss. Ich sag immer, weißt du, man erwartet so viel von sich. Das ist ja hochkomplexe Psychologie. Woher solltest du es auch wissen? Ich sag immer, dafür gibt's ja Experten, ja, dass sie einem das beibringen. Nur das ist ja super spannend. Also dieses Beispiel trifft's wirklich. Und das Spannende ist ja wieder, was steht dahinter? Welches Bedürfnis? Muttermilch ist ja immer Liebe, Geborgenheit, Wärme. Das ist ja wieder das Bedürfnis dahinter. Ja, das ist ganz spannend. Ja.
Ja, nee, doch, total. Und deswegen finde ich es auch so toll, was du machst, ne? Weil du hast ja auch ganz viele Kurse, die du anbietest. Und ich sage auch immer, Leute, wenn ich mich nicht eingelesen hätte, wenn ich nicht angefangen hätte, an mir zu arbeiten, wahrscheinlich wären wir schon alle untergegangen. So.
Weiterentwickeln macht ja auch immer Spaß. Es ist bei mir ja nicht anders, ja. Und was ich so spannend finde, immer, jeder hat ja, also es ist ja bei mir nicht anders, wenn es dann um die eigenen Kinder geht, hat ja immer jeder auch seine eigenen Triggerpunkte. Das heißt, da braucht es oft jemand von außen, ich genauso, um da einfach immer wieder für sich klar zu kriegen, was ist bei mir eigentlich los. Und da hilft es schon wirklich oft von außen ein bisschen Unterstützung zu kriegen und das auch annehmen
das
zu können.
Das ist super hilfreich. Weil es sind manchmal die kleinsten Dinge, die so eine große Veränderung bewirken. Und das muss aber, also zumindest bei mir ist es so, ich muss diesen Impuls von irgendwo von außen bekommen. Ne? Und deswegen finde ich es auch so cool, dass du ja einen Geschwisterkurs hast, oder? Also man kann bei dir einen Geschwisterkurs machen, man kann aber auch bei dir sich ausbilden lassen zu zu harmonischen, tollen Eltern? Oder magst du nochmal selber sagen, wenn man jetzt hier den Podcast gehört, der meinte, boah, Martina ist mega cool, ich würde auch gerne ein bisschen was lernen und mir ein bisschen was davon mitnehmen. Wie erreicht man dich? Was kann man noch bei dir machen?
Ja, also sehr gerne. Vielen Dank, dass ich darüber sprechen darf, Isa. Also der Geschwisterkurs ist tatsächlich so ein totaler Praxiskurs. Ich habe den gemeinsam mit Eltern entwickelt und die haben mir ganz viele Konfliktsituationen geschickt und ich habe, wie gesagt, ich glaube, die 15 häufigsten kategorisiert. Also wenn Geschwister sich nachäffen, wenn sie sich das Spielzeug wegnehmen, wenn sie sich beschimpfen, wenn sie sich schlagen und so weiter und so fort. Und dafür gibt es dann Rollenspiele und ich zeige, wie Eltern reagieren können, wenn genau das passiert. Also wirklich mit Kinderstimmen, mit Elternstimmen.
So gut.
Ja, genau.
Einfach, ja. Weißt du, sowas braucht man, so ein 1:1.
Genau,
das
so,
ist das Problem.
Ich finde,
und
so
reagierst du.
So lernen Eltern einfach am besten. Das feiern sie auch total. Da gibt es noch ein Workbook dazu, um sich selbst auch zu reflektieren. Und es gibt Erklärvideos dazu. Das heißt, es ist ein totaler Praxiskurs. Nur die Erklärvideos erklären dann so Hintergründe mit der Verlustangst und so weiter. Das heißt, da ist nochmal ganz viel Input drin. Und alle Eltern, die den Geschwisterkurs gemacht haben, sagen einfach, sie haben sind viel entspannter im Alltag und haben halt einfach mehr diese Freude und viel mehr Harmonie, weil sie sich selbst halt beim Streit auch nicht mehr so stressen, sondern einfach viel cooler reagieren können, weil sie wissen, wie und weil sie halt auch lernen, welche Bedürfnisse jeweils dahinter stehen. Das lernt man im Geschwisterkurs extrem. Genau. Und was gerade ganz neu ist, Isa, ich weiß gar nicht, wann wird denn die Folge ausgestrahlt?
Wahrscheinlich so in 3 Wochen.
Okay, genau. Da wird meine Bindungsakademie auch noch zugänglich sein. Ich bilde tatsächlich alle Menschen, die Kinderseelen in unserer Gesellschaft helfen wollen und Eltern dazu aus, bindungsorientierter Elternberater zu werden auf meiner Bindungsakademie. Und ich war ja ganz lange in der Forschung, habe lange als Lehrerin gearbeitet und habe mich da sehr weitergebildet und möchte eben all das Wissen weitergeben in meiner Bindungsakademie. Da haben sich jetzt schon einige, viele, viele angemeldet, um bindungsorientierter Elternberater zu werden. Und darauf freue ich mich einfach so sehr, dass ich jetzt so viele wundervolle Menschen begleiten darf und diese Welt da draußen einfach zu einem friedlicheren Ort machen. Ich glaube, da brauchen wir einfach so viel Unterstützung. Wir können da gar nicht genug tun und der Bedarf ist riesig.
Der Bedarf ist riesig und was mir halt auch so wichtig ist, ist wirklich so diese Erkenntnis, dass es manchmal kleine Dinge sind. Das ist nicht die riesen innere Arbeit. Ihr müsst nicht eure ganze Kindheit aufrollen und durch die tiefsten Tiefen eurer Seele gehen, sondern manchmal ist es auch einfach ganz praktisches Wissen, das man anwenden kann. Ja. Also das ist das Problem, das sagst du zu deinem Kind und bam, schon ist alles anders. Also das ist halt auch, ne, das finde ich einfach auch so schön und ich finde es so wichtig, dass wir Eltern auch uns Hilfe nehmen oder merken, okay, das ist gerade eine Situation, die stresst mich. Ihr müsst nicht alles alleine machen, auch wir haben nicht alles alleine gemacht. Es gibt Sachen, Menschen, Experten, die einfach total gut unterstützen. Ich werde das alles auch verlinken in den Shownotes, dass man da dich auch nochmal zu deiner Website kommt, auf Instagram nochmal gucken kann. Du hast ja auch einen wahnsinnigen Instagram-Account.
Ja, da bin ich auch ganz gerührt,
richtig
immer,
cool.
Viele Menschen diese Reels gucken, weil da gebe ich genau diese praktischen Tipps für alle, die einfach mal so ein bisschen einsteigen wollen. Genau.
So, jetzt sind wir alle Pros, wenn unsere Kinder das nächste Mal streiten. Ich finde es halt einfach so hilfreich bei dem Thema, also generell Kindererziehung, auch mal so einen ganz konkreten Leitfaden in der Hand zu haben, eben mit konkreten Beispielen und genau wissen, okay, Kind A macht das, Kind B macht das, und ich kann am besten das machen, ne? Also das fände ich halt bei Martina auch so cool, weil sie so direkt ganz konkrete Tipps einem an die Hand gibt. Ich habe euch Martinas Geschwisterkurs und auch ihre Instagram-Seite direkt verlinkt in den Shownotes, wenn ihr da mehr erfahren wollt. Ich freue mich total, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr sie mit Freunden teilt, eurer Schwester, eurem Bruder, eurer Mama schickt. Und ganz besonders freue ich mich, wenn ihr den Hi Baby Podcast abonniert, wenn ihr mir eine Bewertung dalasst auf Spotify, auf iTunes, wo auch immer ihr den Podcast hört oder auch auf Spotify ein kurzes Feedback zur Folge schreibt. Ich schaue mir die immer alle an und man kann auch seit neuestem auf euer Feedback antworten. Also wenn ihr auch eine Frage vielleicht habt zur Folge oder zu was auch immer, ich kann da jetzt seit neuestem auch drauf antworten. Genau, am Mittwoch gibt's hier im Hi Baby Podcast wie immer einen Community Talk. Ach ja, übrigens da schon die Info für euch, dass es im August urlaubsbedingt hier 4 Wochen lang nur den Community Talk geben wird und keine reguläre Podcast-Folge. Gibt so einen kleinen Sommerurlaub im Hi Baby Podcast. Aber da sage ich dann auch nochmal was dazu, wenn es dann losgeht mit der kleinen Mini-Sommerpause. Jedenfalls nächste Woche ist noch alles ganz regulär. Am Mittwoch gibt es den Community Talk mit einem Thema von euch, das dann auch mit euch beantwortet wird. Und am Sonntag gibt es eine ganz normale neue Hi Baby Podcast Folge mit dem Thema Optimierungstrend in der Kindererziehung und warum ich den so gefährlich finde. Bis dahin, lasst euch gut gehen, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.